Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Warum ein sizilianischer Schriftsteller nach Lampedusa gefahren ist, wie ein kluger Österreicher den Genderstern ersetzt und was daraus zu lernen wäre und an wen Neustartkultur nur wenig denkt. Themen dieser Stunde. Die italienische Insel Lampedusa, auch sie gehört zum Zielort der Fluchtroute über das Mittelmeer nach Europa. Vor den herrlichen Stränden ertranken 2013 fast 600 Menschen. Der Schriftsteller und Dramatiker Davide Enea hat das, was er dort erlebte, Finsternis genannt. Auf der Bühne des Münchner Residenztheaters stand heute Abend deshalb Robert Dölle.
Ich sitze da mit dem Mobiltelefon in der Hand und bringe kein Wort heraus. Nicht ein einziges. Auf Lampedusa sagt ein Fischer zu mir: Weißt du, was für Fische wir hier neuerdings haben? Seebarsche. Er zündet sich eine Zigarette an und verfällt in tiefes Schweigen. Und weißt du, warum sie hierher zurückgekommen sind? Weißt du, wovon sie sich ernähren? Genau.
Aus Finsternis des Sizilianers Davide Enea, inszeniert von Nora Schlocker. Michael Lages hat sich in die ausverkaufte Premiere der deutschen Erstaufführung hineingezoomt. Auf der Bühne musste kein Abstand gehalten werden, denn dort stand Robert Dölle allein. War der Abend so ruhig wie der Ausschnitt aus der Generalprobe?
Na, er ist vor allen Dingen ja kein Abend auf der Bühne, sondern in einem Zimmer. Und in dem ist es tendenziell sowieso erstmal ruhiger, als wenn viele Menschen drumherum sind. Und ausverkauft sind knapp 20 Menschen, die da nun gemeinsam im Zoom sitzen. Und wenn sie wollen, sich auch gegenseitig angucken können, aber vor allen Dingen Robert Dölle zuschauen und zu hören. Es ist ein sehr, ja, wie soll man sagen, wirklich an die Nieren gehender kleiner Abend. Es dauert eine Stunde und wir werden tatsächlich auf eine sehr intensive und für meine Erinnerung und Kenntnis sehr ungewöhnlich dichte und intensive Art in diese Geschichten reingezogen, die Menschen erleben, die aus tiefster Not übers Mittelmeer nach Europa fliehen wollen und zum Beispiel vor der Insel Lampedusa gestorben sind. Das sind fürchterliche Geschichten und insofern ist Robert Dölles Solo natürlich auch ein eher stilles, ein eher zurückhaltendes, gedecktes in der Stimmung, aber das trifft einen tief in die Magengrube.
Wie hat Enea denn den Text gestaltet und was konnte Nora Schlocker daraus machen?
Na, also der Text ist vor allen Dingen eine Erzählung. Ursprünglich ja ein Romanbericht, hieß Schiffbruch vor Lampedusa. Und dieses, was jetzt Finsternis heißt, ist ein destillierter Monolog. Dölle sitzt vor dem Laptop zu Anfang, guckt uns sozusagen im Laptop an. Und dann merken wir, dahinter ist auch noch das Zimmer, in dem er sich bewegt, eine Küche. Und dann erzählt er von sich, wie er Menschen kennenlernt und wie er dieses Lampedusa als Projekt und Problem kennenlernt. Also einen Rettungstaucher und Schwimmer gelernt erkennen, den Friedhofswärter, der einmal ins Meer sprang, um Tote, die in einem Schiff vor sich hintrieben, noch zu retten und begraben zu können. Also Geschichten von großer Trauer und Schrecklichkeit. Aber gleichzeitig erzählt er von seiner Familie, von seinem Vater, der fast nicht mehr redet, und von seinem geliebten Onkel Beppe, der im Krankenhaus liegt und auf den Krebstod zugeht. Das wirklich Großartige an dem Text von Enea ist, dass es ihm gelingt, diese beiden Leidensgeschichten ganz intensiv miteinander zu verbinden. Also er erzählt seine Geschichte auch dann, wenn er von den Ertrunkenen erzählt und nicht nur, wenn er von seinem Vater und seinem sterbenden Onkel erzählt. Ich glaube, das ist der wirklich große Trick, der hier gelingt im Schreiben. Und Nora Schlocker beim Inszenieren gelingt der Trick über diese Küche, weil Robert Dölle ist während der ganzen Zeit damit beschäftigt, Obstsalat herzustellen. Also er schneidet Früchte und kocht sie leicht auf und dann packt er sie in Gläser, verschließt sie mit Deckeln und stellt sozusagen irgendwas für die Zukunft her. Das ist gleichzeitig völlig verzweifelnd und aber auch so normal, so alltäglich. Wir kochen uns einen Kaffee, wir machen uns einen Obstsalat und gleichzeitig verrecken Hunderte vor den Küsten Europas. Das ist sozusagen der Grundton, der dieser Aufführung nahelegt.
Und was wurde für das Auge ins Bild gesetzt?
Naja, tatsächlich sind außer dieser Laptop-Kamera, zu der Dölle immer wieder zurückkehrt und uns einzelne Details auch sozusagen direkt in den Bildschirm erzählt, ist eine Kamera im Zimmer, also in der Küche. Die begleitet ihn an der Küchenleiste lang, also vom Herd zum Kühlschrank, den er ab und zu öffnet und neues Obst rausholt. Die Mutter hat ihm offenkundig, also dem Ich-Erzähler, also Davide, ungeheure Mengen von Orangen geschickt, weil sie wohl der Ansicht ist, dass die auf Lampedusa auch wachsen. Tut sie natürlich nicht. Also er ist die ganze Zeit mit Alltag beschäftigt und das zeigt diese zweite Kamera, die im Raum ist. Und das ist letztlich die Inszenierung daran, der Wechsel zwischen beidem, der Wechsel zwischen der Konzentration aufs Laptop-Bild und dem Alltag des Menschen, der in der Küche seine Dinge tut. Mehr ist ohnehin nicht zu machen. Wir erleben ja in diesen ganzen Internet- und Zoom-Premieren nicht die großen Anstrengungen von Inszenierung, sondern wir erleben die Umsetzung von Texten auf sehr einfache, aber geradlinige Art und Weise. Und insofern ist das ein sehr dichter Abend, auch von Frau Schlocker. Aber vor allen Dingen gehört der Ruhm dieses Abends eindeutig dem Autor, der das wirklich hingekriegt hat, diese beiden tragischen Geschichten so eng miteinander zu verzahnen. Und Robert Dölle, einem sehr bewährten Schauspieler, der auch unterrichtet in München, für die sehr intensive und sehr mitreißende, unter die Haut gehende Interpretation dieses Textes.
Äußerst angetan, Theaterkritiker Michael Lages nach der Premiere der deutschen Erstaufführung von Finsternis. Am 28. Februar gibt es zwar eine weitere Zoom-Vorstellung, aber auch die ist im Residenztheater via Zoom bereits ausverkauft. Der Genderstern. Die einen können ihn sogar sprechen, die anderen bekommen Herzrasen, wenn sie ihn hören oder lesen. Eine Alternative zur angespannten Debatte hat ein Mann erfunden, der mit dem Eröffnungssatz seiner Talkshow Fernsehgeschichte geschrieben hat.
Eierlikör oder Frukade?
Ich freue mich auf den Eierlikör.
Jedes Semester neue Flaschen.
Der kluge Denker und Aktionskünstler Hermes Fettberg in seiner Nette Leite-Show. Inzwischen schwer krank, schreibt der 68-jährige Österreicher weiter für den Falter und spricht dort von Helfis und Menschis. Worterfindung, die den Germanisten Thomas Kronschläger von der Uni Braunschweig überzeugen. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Warum sagen Sie als Fachmann, Fettbergs Helfis schaffen sprachlichen Frieden?
Ich glaube, dass es eine Form ist, die erstens mündlich und schriftlich einfach zu verwenden ist. Und dennoch fällt auf, dass wir dadurch, dass wir entgendern, alle Geschlechter mit ansprechen können.
Nochmal zum Mitschreiben. Entgendern nach Fettberg heißt für Sie statt möglichst viele Geschlechter gar keins in der Sprache, dafür aber das Neutrum.
Genau. Ganz genau. Das heißt, wir verwenden das Genus Neutrum. Neutrum kann man ja auch lesen als nie utrum, keines von beidem. Wir verwenden den Artikel das und sagen dann sowas wie das Fari oder das Kelni und im Plural dann die Faris und die Kelnis, um damit sozusagen eine Form zu verwenden, die eigentlich nicht missverstanden werden kann, weil es immer Personenbezeichnungen sein werden. Und es ist eine Form, die einfach auch schon sehr lange von Hermes Fettberg verwendet wird, seit über 30 Jahren.
Und das würde durchgehend klappen in der deutschen Sprache?
Das würde durchgehend klappen. Also ich habe da eine Korpusanalyse durchgeführt an Fettbergs Kolumnen und das ist keine Form, wo man sich um irgendetwas noch herumschrauben muss. Ich sage natürlich nicht, dass das jetzt das Patentrezept ist oder dass das ist, was alle von heute an zu verwenden haben. Aber ich sage, es ist eine Lösung, die ich ganz gut finde und die ich quasi anbieten möchte.
Ist das Gender-Sternchen Ihnen zu lang, zu kompliziert oder ist ein Stern einfach kein Buchstabe?
Also wieder noch, ich gehöre durchaus auch zu den Menschen, die den Genderstern sehr sinnvoll finden. Ich denke mir nur, oder was ich immer wieder erlebe, ist, dass Menschen Schwierigkeiten damit haben, ihn auszusprechen. Und dann nach den ersten beiden Versuchen dann das fallen lassen und dann zum sogenannten generischen Maskulinum zurückkehren. Und das ist dann schade, weil das Entgender nach Fettberg einfach ein bisschen flüssiger funktioniert, denke ich, dass das eine Variante ist, die dann auch durchgehend verwendet werden kann. Also es ist nicht so, dass ich mich gegen irgendeine andere Form verwehre. Ja? Also ob das jetzt der Gender-Stern ist oder der Unterstrich, gibt es ja auch mehrere Sternformen und Unterstrichformen. All diese Formen haben durchaus ihre Meriten und ihre Geschichte und ihre Tradition. Das sind ja auch allesamt keine ganz neuen Entwicklungen. Ne? Sie kommen nur jetzt langsam gerade erst im Diskurs an, im öffentlichen Diskurs. Aber es sind ja schon Formen, die schon einige Jahre bestehen. Und all diese Traditionen und all die Geschichte dahinter ist hochspannend. Das Entgendern nach Fettberg ist einfach eine weitere Variante, die ich ganz sinnvoll finde.
Wenn ich jetzt statt Helferinnen und Menschen, Helfis und Menschis sage, was macht das mit meiner Fantasie? Ich habe jetzt noch keine dazu, aber Sie womöglich. Welche Bilder erzeugt das, was den konkreten Sprachgebrauch und Menschen und Geschlechter angeht?
Ich muss bekennen, dass dazu einfach noch Studienergebnisse fehlen. Also ich kann da jetzt einfach nur aus meiner Erfahrung berichten. Ich verwende das jetzt seit 3 Jahren oder 3,5 Jahren. In meinem Umfeld, aber durchaus auch im beruflichen Umfeld. Und es wird auf jeden Fall verstanden. Ja? Ob jetzt die Bilder, die entstehen, vollkommen andere sind als die, wenn ich mit Sternen spreche oder mit Unterstrich oder vielleicht einfach mit Fahrstern zum Beispiel. Ja? Das vermag ich kaum zu sagen bislang. Ich glaube allerdings, dass klar markiert wird, dass ich mich darum bemühe, alle Geschlechter mit einzubeziehen, indem ich keines der Geschlechter aktiv benenne.
Haben Sie schon Kontakt zum Duden aufgenommen?
zum Duden bislang, bislang nicht. Ich habe mal dem Rechtschreibrat vorgeschlagen oder einem der Mitglieder des Rechtschreibrates, das ist jetzt schon einige Zeit her. Aber ja, ich glaube, es wäre eine Variante, die durchaus anschlussfähig ist.
Was sagen denn Ihre Kollegis dazu?
Ja, meine Kollegis verwenden das tatsächlich auch schon ganz gern. Nicht alle durchgehend natürlich. Aber es ist schon so, dass gerade im wissenschaftlichen Nachwuchs hier an der TU Braunschweig auch schon durchaus gut angenommen wird.
Der Germanist Thomas Kronschläger über seine Antwort auf das Gender-Sternchen, das Entgendern nach Hermes Fettberg. Wer weiter gerne mit Rollenklischees spielt, auch das erfahren Sie noch in dieser Fazitausgabe. Herr Kronschläger, Ihnen erstmal vielen Dank und schönen Abend.
Vielen Dank, ich habe Ihnen zu danken.
Es geht weiter mit Christian Riedel.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit einem 3-Stufen-Plan sollen, nach einem Vorschlag von Wissenschaftlern und zahlreichen Verbänden aus Sport und Kultur wie dem Deutschen Bühnenverein, Großveranstaltungen mit Zuschauern wieder möglich werden. Das Papier liegt der Deutschen Presseagentur vor. Der Leitfaden sieht verschiedene Konzepte vor. Bei geschlossenen Räumen soll demnach für jeden Veranstaltungsort ein Hygiene-, Lüftungs- und Infektionsschutzkonzept erforderlich sein. Außerdem soll auf den Verkauf von Speisen und Getränken verzichtet werden, heißt es in dem 21-seitigen Papier. Auf Anfrage von Deutschlandfunk Kultur sagte der Präsident des Deutschen Bühnenvereins, Hamburgs Kultursenator Carsten Broster, Einzelheiten des Planes würden erst am Montag der Öffentlichkeit vorgestellt. Der deutsche Archäologe Gabriel Zuchtriegel wird die Leitung der antiken Stätte von Pompeji übernehmen. Italiens Kulturminister Franceschini stellte den 39-Jährigen heute bei einer Pressekonferenz am Kolosseum in Rom vor. Zuchtriegel war seit 2015 Direktor der italienischen Ausgrabungsstätte Pestum, die unweit von Pompeji südlich von Neapel liegt. Er wurde in Rom, Berlin und Bonn ausgebildet und nahm im Juli 2020 die italienische Staatsbürgerschaft an. Das süditalienische Pompeji war nach wiederholten Einstürzen vor einigen Jahren beinahe von der Weltkulturerbeliste gestrichen worden. Die Stätte ist nach dem Kolosseum in Rom und den Uffizien in Florenz die am dritthäufigsten besuchte Sehenswürdigkeit in Italien. Die Corona-Pandemie hat den deutschen Wortschatz nach Ansicht der Sprachforscherin Maike Park binnen eines Jahres stark bereichert. Seit März 2020 habe das Leibniz-Institut für deutsche Sprache inzwischen über 1200 neue und umgedeutete Corona-Wörter gesammelt, sagte Park dem Evangelischen Pressedienst. Sie ist Mitarbeiterin des Leibniz-Instituts im Projekt Neuer Wortschatz. Neben dem bekanntesten Begriffspaar Lockdown-Shutdown finden sich in der Liste etwa Geisterspiel, Distanzunterricht, Covidiot, Maskenmuffel und Corona-Matte für einen herausgewachsenen Haarschnitt. Noch nie in der Moderne habe ein Ereignis in so kurzer Zeit einen derartig großen Einfluss auf die Sprache genommen, so Park. Im Alter von 80 Jahren ist der italienische Bildhauer Arturo Di Modica in seiner Heimat Sizilien gestorben. Das melden mehrere Nachrichtenagenturen und die Zeitung La Repubblica. Di Modica hatte mehr als 40 Jahre lang in den USA gelebt. Dort schuf er auch 1989 sein wohl berühmtestes Werk, den Wall Street Bullen im Finanzdistrikt Manhattans nahe der New Yorker Börse. Die Bronzeskulptur zeigt einen grimmigen Bullen und ist beliebt bei vielen Touristen. Er habe damit das Bild des wachsenden Aktienmarktes symbolisieren wollen, erzählte Di Modica kürzlich in einem Zeitungsinterview.
Neustart Kultur nochmal aufgestockt, ist besonders die Kulturstaatsministerin wieder stolz auf das Hilfsprogramm. Noch mehr Menschen sollen mit noch mehr Geld geholfen werden, über den Lockdown hinwegzukommen. Aber schon als die Unterstützung auf den Weg gebracht wurde, sahen sich einige Kulturschaffende kaum berücksichtigt. Deshalb haben Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung einen Brief an Monika Grütters geschrieben. Natalia Joselewitsch schildert das Anliegen.
Bordering nenne ich meine selbsterlegte Methode, wie ich zunächst die Grenzen meines Körpers erfahre, um sie dann im zweiten Schritt mit Konzentration.
Zwei Tänzerinnen bewegen sich Rücken an Rücken auf dem hellen Bühnenboden. Ihre Arme sind verschränkt. Im Hintergrund steht ein umgekippter Rollstuhl mit drehenden Rädern. Birds heißt die Performance von Caroline Hartmann, die durch eine chronische Krankheit seit ihrer Jugend auf den Rollstuhl angewiesen ist.
Ich wurde mit Friedreich-Ataxie diagnostiziert und das ist eine chronische Nervenerkrankung, die einen Defekt im Kleinhirn auslöst und für Probleme bei der Motorik sorgt. Ich brauche Assistenz, zum Beispiel bei der Ausführung meiner künstlerischen Projekte, als auch im Alltag.
Ihre Krankheit hindert Caroline Hartmann aber nicht bei ihrer Kunst. Sie bringt Performances auf die Bühne, produziert Dokumentarfilme und hat sogar ein eigenes Buch geschrieben. Für die Fördermittel der Neustart Kulturhilfe konnte sie sich trotzdem nicht bewerben.
Es war halt Voraussetzung für den Antrag, dass man quasi mindestens 50% seines Einkommens aus künstlerischen Projekten verdient. Das ist halt für mich nicht möglich, da ich Grundsicherung beziehe, die wiederum sehr strikte Regelungen hat, was Dazuverdienste angeht.
Diese strikten Regelungen der Sozialleistungen erlauben KünstlerInnen wie Caroline gar nicht erst 50% ihres Einkommens über die Kunst zu erwirtschaften. Damit werden sie von vornherein von den Förderungen ausgeschlossen. Aber auch Kunstschaffende, die ohne staatliche Unterstützung gut leben können, haben es schwierig, sich zu bewerben. So zum Beispiel auch Performerin Sophia Neises, die mit einer Sehbehinderung lebt.
Ich konnte mich auf die Take-Care-Residenz nicht bewerben, weil ich an meinem Laptop einen starken Zoom benutze und eine Vorlesefunktion und das Formular damit nicht erfasst werden konnte für mich. Wenn es darum geht, zum Beispiel Kontoauszüge zu schwärzen oder verschiedene Tabellen auszufüllen, brauche ich auf jeden Fall viel Unterstützung von sehenden Menschen.
Die Antragsformulare sind weder für Sehbehinderte noch für taube Menschen ausgerichtet. Und die Kosten, die dadurch für AssistentInnen entstehen, werden auch nicht übernommen. Sophia Neises konnte sich am Ende doch bewerben. Unterstützt wurde sie vom Theater Musanturm in Frankfurt.
Ich habe eigentlich eher schon aufgegeben und gesagt, nee, da bewerbe ich mich einfach gar nicht drauf. Und dann hat aber der Musanturm in Frankfurt mich nochmal angesprochen. Und dann hat eine Person, die von dort auch eben dafür bezahlt wird, Menschen dabei doch zu unterstützen, mir wirklich dann von A bis Z dabei geholfen.
Damit KünstlerInnen mit Behinderung eben nicht weiter auf Hilfe von A bis Z angewiesen sind, hat das Netzwerk Nichtbehinderter und Behinderter Tanz- und Theaterschaffender einen offenen Brief an Monika Grütters geschrieben. Darin fordern die Mitglieder umfassende Änderungen der Förderprogramme, erklärt Dramaturgin Noah Winter, die den Brief mitverfasst hat.
Wir fordern als Netzwerk, dass Kulturförderprogramme für alle Menschen zugänglich gemacht werden. Das bedeutet, dass alle Informationen in verschiedenen Formaten barrierefrei zugänglich sein müssen. Und es bedeutet eben auch, dass Barrierefreiheitskosten aus einem separaten Budget gedeckt werden und nicht mit künstlerischen Kosten vermischt werden.
Ein weiteres Problem bei den Förderprogrammen. Nur 10% des Geldes darf für Materialkosten wie Bühne und Kostüme und Barrierefreiheit ausgegeben werden. Viel zu wenig, meint Noah Winter.
Im Fall der Take-Care-Residenzen sprechen wir da von maximal 500 Euro. Aber die tatsächlichen Kosten, zum Beispiel für GebärdensprachdolmetscherInnen, liegen deutlich höher. Dazu kommt auch, dass behinderte und taube KünstlerInnen plötzlich zwischen ihrem Barrierefreiheitsbedarf und Materialanschaffungen entscheiden müssen.
Es gäbe für Monika Grütters und ihr Bundesministerium also viel zu tun, um die Förderbedingungen wirklich gerecht und barrierefrei zu gestalten. Zumal sich Deutschland mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention dazu verpflichtet hat. Das möchte auch Noah Winter noch einmal unterstreichen.
Ich glaube, ich finde es wichtig zu betonen, dass es hier wirklich um Menschenrechtsverletzungen geht und nicht um irgendwelche Luxusforderungen oder Ähnliches, sondern es geht letztendlich nur um eine gleichberechtigte Teilhabe von behinderten und tauben KünstlerInnen.
Eine gleichberechtigte Teilhabe, damit Künstlerinnen wie Caroline Hartmann oder Sophia Neises unsere vielfältige Kulturlandschaft ohne Hindernisse bereichern können.
Natalia Joselewitsch berichtete. Ralf König hat es wieder getan. Sein 1990 erschaffenes schwules Comicpaar Paul und Konrad ist zurück und erlebt das vergangene Jahr unverändert als sexbesessener Schriftsteller und langmütiger Klavierlehrer. Verwirrte Zeiten heißt der gerade erschienene Band und im Deutschlandfunk sagte Ralf König zur Entstehungsgeschichte.
Als ich damals den Comic anfing, im ersten Lockdown, im Frühling, habe ich überhaupt nicht erwartet, dass das alles so lange dauert. Von daher, ja, Arschkarte. Ich hab mich jetzt einfach mal verschätzt.
Stimmt, aber dafür hat Verwirrte Zeiten die Chance, es in das Regal mit zeitgenössischer Geschichte zu schaffen. Denn Ralf König zeichnet auch nach, wie sich das Leben in Deutschland mit der Pandemie verändert hat. Literaturkritiker Stefan Mesch hat den Comicband von vorne bis hinten gelesen. Ist das eine zusammenhängende Geschichte von Februar bis Dezember oder sind es Cartoons?
Beides. Es ist jeweils immer so ein Quadrat, vier kurze Bilder, in denen eine Szene sehr pointiert erzählt wird. Und die hat Ralf König ursprünglich auf Facebook genauso geteilt. Das heißt, das steht für sich, hat immer so eine Pointe und ist halt so ein Bildwitz auf einer Seite. Aber zugleich wird halt eine große zusammenhängende Geschichte erzählt darüber, wie dieses ungleiche Paar die ganze Corona-Zeit bis ungefähr Weihnachten oder Neujahr zusammen und gegeneinander navigiert.
Aber er hat auch auf die Wünsche und Anregungen seiner Fans in den sozialen Medien reagiert, ne?
Ja, total. Er hatte einen Witz gemacht. Er ist offenbar selber irgendwie gern zu Rewe gegangen und da war der Verkäufer oder der Filialleiter ziemlich hot. Das hat er so erzählt, dass die eine Figur halt öfter zum Rewe läuft, als sie eigentlich müsste. Und dann haben ganz viele Leute so gesagt, oh, den müssen wir mal sehen oder ach, probiert er jetzt, den anzusprechen und so. Und dann wurde das ein richtiger Story-Arc, diese Verliebtheit und diese Geilheit auf diesen Rewe-Filialleiter.
Hatten Sie denn beim Lesen und Ansehen das Gefühl, Ihnen kommt mit eingebundenen aktuellen Geschehnissen noch mal das ganze letzte Jahr auch persönlich entgegen?
Oh, das ist ganz schwierig. Ich meine, ich bin selbst queer und in einer queeren Beziehung und ich habe schon in diesem Miteinander mit dem Paar ganz, ganz viel von mir und meinem Freund erlebt, weil wir auch beide oft einen eher derben Humor haben oder viel über Sex reden und so. Also ja, ich habe mich erkannt gefühlt, aber ich glaube, so als Dokument der Corona-Zeit ist das was anderes, aber was sehr interessant ist, nämlich, dass ein Witz sich ja auch mit der Zeit irgendwie verbraucht. Das heißt, ganz viele schwule Leute haben sowas gesagt wie, hahaha, ich habe so eine Fetischmaske noch im Schrank, die ziehe ich dann im Supermarkt an. Und das ist auch einer der ersten Witze in diesem Comic und ich glaube, so im März konnte man den auch noch gut machen und heute rolle ich dann eher so die Augen, weil ich denke, oh Gott, das habe ich jetzt schon 6 Mal gehört und so ist viel von dem Comic, also mehr wie so eine nachträgliche Evolution des Humors, also Sachen, die heute oft einen Bart haben, aber damals frisch waren.
Ich hatte den Eindruck, dass ich das ins Regal stellen könnte, in die Geschichtsabteilung, um mich später mal daran zu erinnern, dass Ralf König mir nochmal wie im Kalender aufgeblättert hat, wann welche Maßnahmen kamen, wann die Aluhüte aufgetaucht sind, wann Angela Merkel was gesagt hat. Es ging Ihnen gar nicht so.
Doch, das schon. Aber ich glaube, ich bin da im Nachhinein einfach so ein bisschen zu streng, weil ja zum Beispiel auch ganz viele Leute sagen, oh, ich möchte jetzt nicht den Corona-Roman lesen, weil diese Sachen so nah zu Hause sind und weil man sie so oft hört, glaube ich, dass das Buch in 5 Jahren oder vielleicht sogar in einer Generation wieder frischer und interessanter ist, weil man dann mit neuen Augen liest und sagt, ah ja, krass, so war das alles damals. Aber heute ist es oft wie so ein Best-of aus den naheliegenden Pointen, also einfach, weil es sich bald
Sind Sie Paul, Konrad und seinen Freunden und Freundinnen trotzdem gerne gefolgt? Ich meine, man muss ja auch eine Liebe dafür haben, dass Ralf König munter seit Jahrzehnten alle möglichen Rollenklischees bedient.
Das kommt drauf an, ja. Also diesem Paar bin ich gerne gefolgt, weil mein Vater zum Beispiel hat so einen sehr vulgären Humor manchmal oder findet es halt immer so witzig und befreiend, wenn jemand über Sex redet oder über Körperflüssigkeiten. Und das ist schon immer noch schön, mit welcher Selbstverständlichkeit queere Figuren gezeigt werden, mit denen man lachen kann. Nicht über die man lachen kann, sondern mit denen man lachen kann. Also ich finde, das hat immer noch was Subversives, diese Altersgeilheit, so viel schwuler Jargon vorkommt und so, das macht Spaß. Aber wo ich zum Beispiel gekippt bin, sind die Frauenfiguren, weil die finde ich alle fürchterlich. Es gibt nur irgendwelche Schrullen, Trullas. Eine Frau heißt Igitte und da dachte ich so, oh nee. Also ich habe das Gefühl, so sein Milieu oder seine Generation kann Ralf König sehr, sehr genau zeichnen, aber ich finde, es ist noch nicht mal irgendwie ein queeres Buch oder nicht nach meinen Maßstäben für queer Feminismus, sondern es ist ein Kölner Milieu von Leuten zwischen 50 und 60, die da in ihren Eigentumswohnungen sitzen.
Eine Frage des Humors und möglicherweise auch der Generation. Stefan Mesch über Ralf Königs verwirrte Zeiten.
Danke.
Um Gendern geht's gleich nochmal in der Kulturpresseschau von Tobias Wenzel, die mit Hornfäden beginnt.
Haare vorne, Haare hinten und in der Mitte viel Kritik an Identitätspolitik und Corona-Maßnahmen. Das bietet dieser Wochenrückblick. Bautypologisch betrachtet ließe sich die Frisur von Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter als Seilnetzkonstruktion beschreiben. Letztlich ist es eine Art Wohnvorhang, wie geschaffen für moderne Nomaden, schrieb der Architekturkritiker Gerhard Matzig für die Rosenmontagsausgabe der Süddeutschen Zeitung. Und vielleicht gerade deshalb noch humorvoller als sonst. Bald, nach 75 Tagen, dürfen die Friseure wieder öffnen. 2,5 Monate ohne Friseur bedeuten allerdings 3 Zentimeter Zuwachs, rechnete Christine Lemke-Mattwey für die Zeit aus und spekulierte heiter über einen möglichen Zusammenhang zwischen unfrisierten Haaren und Fernsehpräsenz. Wann hat man eigentlich Christian Drosten, dunkle Locken, oder Alexander Kekulé, welliges Mittelblondgrau, zuletzt gesehen, die deutschen Chefvirologen vom Dienst? Fragte Lemke-Mattwey. Wer sich einbildet, die auffällige Expertinnenschwemme in den Medien habe mit einer Einsicht in Kompetenz und Gleichberechtigung zu tun, irrt. Melanie Brinkmann, schulterlang, brünett, kann sich schnell mal einen Pferdeschwanz binden oder einen Zopf flechten und sieht auch nach 75 Tagen noch gut aus. Apropos vermeintliche Gleichberechtigung. Würde Horaz heute gendern? Fragte die Schriftstellerin Olga Martinova in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Martinova spielte darauf an, dass Horaz in seiner Ars Poetica die Sprache mit einem Wald verglich, der im Laufe der Zeit sein Laub wechselt. Eine organische Auffassung von Sprachwandel, die den meisten Linguisten sympathisch sein dürfte, nicht jedoch den Befürwortern des Genderns. Olga Martinova nannte sie in ihrem FAZ-Artikel deshalb Holzfäller, hatte bei einigen von ihnen Opportunismus und auch das Aufbauen von Aggression beobachtet und schrieb offensichtlich polemisch: Vielleicht bringt das Fällen des Waldes eine stilistische Erfrischung in den Gesang seiner Vögel. Für den Dramaturgen Bernd Stegemann ist Identitätspolitik ganz allgemein sogar eine der größten Bedrohungen für die Freiheit. Das erläuterte er im Gespräch mit Jan Küveler von der Welt. Das Wir zuerst der Identitätspolitik führt zu einem Weltzustand, den sich niemand wünschen kann, sagte Stegemann. Er empfahl, sich dafür einzusetzen, dass die Empörung nicht allzu viel Macht in den Institutionen bekomme. Leider ist bei den woken Aktivisten das Wissen verloren gegangen, dass Moral lange ein Mittel der Unterdrückung war, um die sogenannten Unterschichten mundtot zu machen, kritisierte Stegemann. Befürworter von Identitätspolitik suchten das größtmögliche Missverständnis und die größtmögliche Konfrontation, weil das ihren inneren Zusammenhalt stärke. Die eigene Gruppe scheint wichtiger zu sein als das Gesamte der Öffentlichkeit. Stegemanns neues Buch heißt passend dazu »Die Öffentlichkeit und ihre Feinde«. weniger um die Öffentlichkeit als vielmehr um die Demokratie in Zeiten von Corona, sorgt sich der Journalist und Jurist Heribert Prantl in seinem Buch Not und Gebot – Grundrechte in Quarantäne. Die Welt veröffentlichte daraus einen Vorabdruck. Im Kampf gegen Covid-19 würden Grundrechte als Ballast und Gefahr gelten. Was eigentlich Irrsinn ist, schreibt Prantl, galt und gilt, wenn es um Corona-Prävention geht, als sinnhaft, als geboten, als alternativlos. Autoritär alternativlos lautet der Titel zu diesem Auszug aus Prantls neuem Buch. Keinen Beitrag zur Demokratie leistet der nun inflationär gebrauchte Begriff Resilienz, also die Idee einer Krisenbewältigung durch innere Stärke, findet die Soziologin Stefanie Gräfe. Im Gespräch mit Novina Gülsdorf von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung kritisiert Gräfe, durch die Fokussierung auf Resilienz gerate Wichtigeres in der Pandemie aus dem Blick. Zurzeit nehme ich nicht wahr, dass etwa Lehrer, Schüler, Pflegekräfte, aber auch Erwerbslose oder Familien mit Kindern wirklich danach gefragt werden, was sie brauchen, sagt Gräfe. Wir sollten uns nicht darauf beschränken, Masken zu tragen und Abstand zu halten. Im Sinne der Resilienz wäre das zwar ausreichend, im Sinne der Demokratie nicht. Befürworter des Begriffs Resilienz hätten die Vorstellung, man gehe aus einer Krise gestärkt hervor. Oder, wie es Winston Churchill formulierte, lassen Sie sich niemals eine gute Krise entgehen. Ja, wenn man das so sieht, dann haben wir also alle gerade richtig großes Glück und dürfen bald sogar wieder zum Friseur. Aber bitte alles schön geregelt. Wer darf wann zum Friseur? Bundesregierung stellt Haarschneidereihenfolge vor, titelte der Postillon, erläuterte, dass zuerst Models, Influencer, Moderatoren, Schauspieler, Musiker, Politiker und der FC Bayern München frisiert würden und schrieb weiter: Um die möglichst schnelle Durchfrisierung der Bevölkerung zu gewährleisten, greift die Regierung tief in die Tasche. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn schätzt die Kosten bis zum Wiedererreichen einer Herdenfrisiertheit auf bis zu 1,5 Milliarden Euro.
Tobias Wenzel über die Zeitungsfeuilletons der vergangenen Woche. Das war Fazit mit Gabi Wuttke. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.